Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich habe die Predigt heute überschrieben mit diesem einen Satz aus Prinzip Liebe. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen, ich schätze ihn so Ende 40, und er hat vor einiger Zeit seine Frau verloren. Sie ist gestorben innerhalb eines halben Jahres, nachdem die Krankheit diagnostiziert wurde, hat er sie zu Grabe getragen. Und ich fragte ihn, wie es ihm damit geht, wie er damit fertig wird, wie man so etwas verarbeitet. Es war ein langes Gespräch, aber in diesem Gespräch sagte er einen Satz, am meisten geholfen hat ihm ein Brief, den eine mir nicht bekannte Person ihm geschrieben hat, und da stand eigentlich nur ein Satz drin. Als deine Frau starb, hat Gott auch an dich gedacht. Prinzip Liebe. Wir haben vorhin gesungen, wir können Gott Vater nennen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott mit uns in einer Art und Weise umgeht, wie ich es als Vater mit meinen Kindern nicht tun würde und auch nicht getan habe. Prinzip Liebe. Im Sommer letzten Jahres haben wir eine Freizeit durchgeführt in Schweden. Meine Frau und ich waren dort, haben mitgearbeitet, dass diese Freizeit gelingt, als wir dorthin kamen. Wir waren mit dem Wohnwagen dort, als wir dorthin kamen und den Platz für den Wohnwagen gefunden hatten auf diesem Campingplatz und uns den Campingplatz angeschaut haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist ein toller Platz, was ist, wenn es regnet? Der Bus mit den 50 Freizeitteilnehmern kommt an, wir hatten vorher einen wunderschönen Sabbat, herrliches Wetter. Der Bus kommt an, die Teilnehmer übernehmen die Zelte. Der Himmel geht auf und es fängt an zu regnen. Naja, man denkt sich ja nichts dabei, in Schweden gibt es immer mal Regen. Aber als es nach 24 Stunden immer noch nicht aufgehört hatte zu regnen, habe ich mich schon gefragt, lieber Gott, was hast du vor? Wir planen eigentlich eine Abenteuerfreizeit, da ist man viel draußen und wir haben auch kein großes Versammlungszelt. Kannst du das Problem nicht ein bisschen lösen in unserem Sinne? Nach 48 Stunden Regen war der Campingplatz so weich, dass man schon ins Essenzelt hineinschlittern konnte. Nach 72 Stunden Regen habe ich etwas geschafft, was ich vorher lange, lange nicht mehr geschafft habe. Ich habe ein Auto festgefahren im Morast und wir mussten den Wagen rausziehen. Und als es dann nach 5 Tagen Regen endlich aufhörte, habe ich mich schon gefragt, lieber Gott, was hast du dir dabei gedacht? Ich kann mir ja vorstellen, dass du sagst, dieser Landstrich Schwedens braucht so und so viel Wasser. Und deswegen lasse ich das mal regnen, damit genügend Wasser runterkommt, mache auch nicht so einen richtigen Platzregen, sondern einen schönen, ich hätte fast gesagt, so einen westfälischen Landregen. Aber das hättest du auch anders lösen können, lieber Gott. Ich meine, 10 Nächte Regen macht genauso viel wie 5 Tage und 5 Nächte Regen. Und nachts sind wir sowieso alle in den Zelten und haben geschlafen und das wäre ja klasse gewesen, aber das hat er nicht gemacht. Hast du schon deine Arbeit verloren und dich hingestellt und gesagt, lieber Gott, das ist unfair, ich zahle immer Zehnten. Ich habe noch nie etwas behalten, was dir gehört. Ich habe dir immer das gegeben, was du sagst, dass es dir gehört. Und jetzt bin ich der Erste. Die anderen kriegen einen anderen Arbeitsplatz in der Firma, aber ich muss gehen. Ist das fair? Ist Gott fair? Wenn wir vorhin gesungen haben, dass Gott unser Vater ist, geht er fair mit uns um? Erinnert ihr euch an die Fußball-Weltmeisterschaft 1966? Deutschland-England ist ja immer ein Klassiker, ne? Die Engländer sind gut im Spiel. Deutschland wird in der zweiten Halbzeit immer stärker. Gerd Müller oder wie sie heißen, die hatten das Siegtor fast auf dem Schuh drauf, als die Engländer aufs deutsche Tor schießen. Der Ball knallt gegen die Latte, runter, zurück ins Feld. Und der Schiedsrichter sagt, Tor. Mein Mathelehrer hat mir am nächsten Tag in der Schule bewiesen, dass es unmöglich ein Tor sein könnte. Er hat so ein paar Formeln gesagt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das habe ich noch behalten. Und es kann kein Tor sein. Und ich glaube das bis heute. Und jedes Mal, wenn ich das im Fernsehen sehe, denke ich, Das ist eine Fehlentscheidung und das ist nicht fair. Da wird eine Mannschaft ganz einfach um ihren Sieg gebracht. Sie ist moralisch an dieser Fehlentscheidung zerbrochen. England hat hinterher geführt, ist dann mal noch ein Tor geschossen, ist dann Weltmeister geworden. Aber wir Deutschen sind um den Sieg betrogen worden. Und da redet mir einer von Fairness. Erinnert ihr euch an die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika? Wieder der Klassiker, Deutschland-England. Und wieder schießen die Engländer ein Tor und diesmal ist er drin. Und der Schiedsrichter sagt, kein Tor. Das ist fair. Ja klar, einmal haben die Engländer gewonnen, unverdientermaßen, einmal haben die Engländer unverdientermaßen verloren, jetzt ist es ausgeglichen. Einmal sind wir weitergekommen, einmal sind wir gescheitert. Das ist Fairness. Fairness ist doch, wenn man so einen gerechten Interessensausgleich macht. Wenn alle gewinnen und alle verlieren oder wenn der eine mal gewinnt und ein bisschen mehr bekommt und der andere ist beim nächsten Mal derjenige, der die bessere Karte zieht. Fairness ist, wenn Regeln für alle unabhängig von Person, Einkommen und Ansehen angewendet werden. Fairness ist, wenn beide Seiten gleich viel Vorteile und gleich viel Nachteile haben. Und dann frage ich mich, ist Gott fair? Ich möchte euch ein Gleichnis lesen. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Ich weiß, dass ich hier eine Interpretation vornehme, die vielleicht ein wenig gewagt ist, ich halte sie aber für richtig. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf den Markt stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. So die Situation morgens um sechs, ich weiß nicht, was für Arbeiten anstehen im Weinberg, ist jedenfalls eine körperlich schwere Arbeit. Und da kommt der Weinbergbesitzer und spricht so ein paar Tagelöhner an und sagt, willst du für mich arbeiten? Ich habe was zu tun, kriegst einen Silbergroschen. Die überlegen sich das, hat zwar richtig Rückenschmerzen, der andere hat auch Sonnenbrand, der nächste hat dies und das, aber ein Silbergroschen ist ein guter Lohn und dann geht man also hin. Um neun das Gleiche, um die sechste Stunde, also mittags auch, um die neunte Stunde, nachmittags um drei und dann um die elfte Stunde. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und da fragt man sich schon, ob dieser Weinbergbesitzer, und vergesst nicht, es handelt sich um ein Gleichnis über das Reich Gottes, das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. Es handelt also sich in irgendeiner Art und Weise um Gott. Die Art und Weise, wie er mit uns umgeht. Und dann sagt man sich schon, ja, mein lieber Weinbergbesitzer, viel Ahnung scheint sie nicht zu haben. Ne? Also wenn nachmittags um elf noch um die elfte Stunde, das ist nachmittags um fünf, noch hingeht und Leute einstellt, damit sie für ihn im Weinberg arbeiten, der muss sich doch Folgendes sagen. Eine Viertelstunde brauchen die, bis die im Weinberg sind. 5 Minuten brauchen die, bis sie den Vorarbeiter gefunden haben. 5 Minuten brauchen die, bis sie an der Stelle sind, wo sie arbeiten müssen. Dann haben sie noch gerade mal 35 Minuten zu arbeiten, denn um 6 ist Feierabend. So, als dann Feierabend ist, sagt der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt wurden und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und auch sie empfingen an jeder seinen Silbergroschen. Ist das fair? Nee, das ist ein Fall für die Gewerkschaft. Also du kannst doch nicht hingehen beim besten Willen, jemand, der 12 Stunden arbeitet und der sagt, ein Silbergroschen ist ein guter Lohn. Das gibst du dem Gleichen, der nur 1 Stunde arbeitet. Wo ist da Fairness? Das ist nicht fair. Und genauso reagieren die Leute ja auch, als sie dann ankommen und zu dem Weinbergbesitzer sagen, diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Die meckern. Und ich hätte auch gemeckert. Und jeder von euch wäre auch hingegangen, wenn er von morgens 6 bis abends 6 gearbeitet hätte. Und nochmal, das ist ein Gleichnis über das Himmelreich Gottes. Das ist nicht fair. Und es geht ja noch weiter. Er antwortet aber zu ihnen und spricht, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Also erstmal ein bisschen abheben auf die rechtliche Lage, auf die Vertragslage. Wir haben einen Vertrag, ja? Haben wir heute Morgen um 6 gemacht. Ich habe gesagt, wenn du den ganzen Tag arbeitest, kriegst du einen Silbergroschen. Du hast den ganzen Tag gearbeitet, kriegst du einen Silbergroschen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich erfülle den Teil meines Vertrages, genauso wie du auch. Also. Dann kommt er aber und sagt, nimm was dein ist und geh. Habe ich nicht Macht zu tun mit dem, was mir gehört, was ich will? Das ist so richtig Großgrundbesitzer-Mentalität. Was bildest du dir eigentlich ein, hier rumzumeckern? Entschuldige mal bitte, wir haben einen Vertrag. Ich weiß gar nicht, wo du das Problem hast. Und um das mal klar zu machen, ich bin Eigentümer, nicht du. Also wenn du hier meckern willst, bist du hier fehl am Platz. Darf ich dir doch sagen, geh mal woanders hin. Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Du kannst dir ja keine Forderungen stellen. Was hast du für ein Selbstverständnis? Und wie schätzt du mich ein? Ich finde, das ist schon ganz schön hart, was Jesus hier in dem Gleichnis erzählt. Und dann kommt die Frage, ist Gott fair? Und wie gesagt, du hast bestimmt in deinem Leben Situationen hinter dir, wo du diese Frage auf die eine oder andere Weise genauso gestellt hast. Gott, das ist nicht fair, was du hier tust und was du hier machst. Die Problematik löst sich auf, wenn man das Gleichnis bis zu Ende liest. Wenn man auch das noch liest, was im letzten Satz steht. Da sagt nämlich dieser Weinbergbesitzer, siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin. Also vorher noch so von oben herab, ja, ich, Großgrundbesitzer, kann auch tun und lassen mit dem, was mir gehört. Was meckerst du rum? Und dann schwenkt Jesus auf einmal auf eine ganz andere Ebene. Und er kommt weg von diesem völlig menschlichen Denken, der Gerechtigkeit, der Fairness, dass alle gleich behandelt werden müssen, dass man keinen vorziehen darf und keinen benachteiligen darf. All das, was uns so in Fleisch und Blut übergegangen ist, was wir so gerne haben. Was Kinder schon im Alter von 7, 8 Jahren, ich hoffe, ich liege jetzt nicht ein paar Lehrer hier, dass ich nicht falsch liege, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass so ab 8, 9 Jahre Fairness ein unwahrscheinliches Problem ist für Kinder. Und das haben wir alle verinnerlicht. Und wehe, es geht bei einem Spiel nicht fair zu. Und Jesus nimmt uns in diesem menschlichen Denken auf und er holt uns heraus und stellt uns auf eine ganz andere Ebene und stellt eine ganz andere Frage. Und er kommt zu dieser Frage und sagt, bist du mir böse, weil ich gütig bin? Güte und Liebe haben etwas miteinander zu tun. Güte ohne Liebe geht nicht. Und im Grunde genommen steht Jesus hier und sagt über Gott, weißt du, es kann sein, dass du Fragen an die Fairness Gottes hast. Aber Gott handelt nicht nach den Prinzipien der Fairness an dir, sondern nach den Prinzipien der Liebe. Und die finden wir in diesem Gleichnis. Und ich möchte sie euch einmal zeigen. Da geht dieser Weinbergbesitzer trotz oder entgegen aller Wissenschaft, entgegen aller wirtschaftlichen Handelns, geht der nachmittags um 5 Uhr auf den Markt und sucht Arbeiter. Und was denkt ihr, wen ihr dort findet? Da findet ihr diejenigen, die kein anderer haben will. Das sind diejenigen, die vielleicht eine verkrüppelte Hand haben, die irgendwie einen Unfall gehabt haben, die krank sind, die nicht mehr schwer tragen können. Das sind diejenigen, die sich öfters hinsetzen müssen. Das sind diejenigen, die von der Gesellschaft missachtet werden. Die sitzen nachmittags um 5 noch da. Da sitzen diese ganzen stoischen Leute. Und die warten darauf, dass noch jemand kommt und sie anspricht. Und das passiert. Und da geht Gott hin und wendet sich diesen Menschen nachmittags um 5 Uhr zu. Und er sagt, ich habe etwas für dich zu tun. Weißt du, alle anderen können an dir vorbeigegangen sein. Es ist mir völlig egal, wie andere über dich denken. Die mögen über dich lachen, die mögen dich rausgeschmissen haben. Die mögen dich mobben und die mögen dich schlecht machen. Ich habe auch kein Problem damit, wie du über dich selber denkst. dass du das Gefühl hast, dass du ein ewiger Versager bist, dass du nie was zustande kriegst. Ich habe auch kein Gefühl damit, dass du ärgerlich bist oder sonst etwas. Ich will dich in meinem Weinberg haben. Ich habe etwas für dich zu tun. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Dass Gott sich über alle menschlichen Vorurteile und alle menschlichen Schranken hinwegsetzt. Dass er all das, was uns Menschen so innen, in uns abgelegt ist, diese Frage der Fairness, wo wir immer denken, es muss alles gerecht zugehen, dass er sich einfach drüber hinwegsetzt und zu einem Menschen geht und sagt, dich kann ich gebrauchen und dich setze ich ein. Es ist ein enormes Zeichen der Wertschätzung. Es ist nicht Dummheit von diesem Mann. Es ist ein enormes Zeichen der Wertschätzung jedem Menschen gegenüber. Und dieses Gleichnis will darauf hinweisen, wie sehr Gott jeden Menschen schätzt, wertschätzt und wie sehr er sich um ihn bemüht und kümmert. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt der Liebe in diesem Gleichnis. Warum denn dieser Silbergorschen? Das ist ungefähr so das, was man braucht, um einen Tag leben zu können. Und wenn man jetzt nur einen 12 Stück Silbergroschen, ich weiß nicht, ob es diese Einheit damals überhaupt gegeben hat, aber wenn man nur ganz, ganz wenig verdient, dann kann man sein Leben nicht selber führen. Und da kommt dieser Großgrundbesitzer, dieser Weinbergbesitzer und sagt, es interessiert mich nicht, was andere über mich denken. Ich weiß, du musst morgen das und das kaufen. Ich weiß, du musst vielleicht eine Rechnung bezahlen. Du musst deine Familie ernähren. Du hast Kinder. Die Vorräte sind zu Ende. Und ich weiß, du musst heute Abend noch etwas kaufen, damit deine Familie, deine Frau und deine Kinder morgen leben können. Und ich gebe dir das, was du zum Leben brauchst. Und es interessiert mich überhaupt nicht, wie andere darüber denken. Ich stelle mich auf deine Seite. Und ich sorge dafür, dass du dein Auskommen hast. Egal, ob andere das als fair oder unfair empfinden. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Sohn mir einmal gesagt hat, mit dem tiefsten Brustton der Überzeugung, Papa, das ist nicht fair. Und ich müsste ihm heute recht geben. Die Situation war, dass meiner Tochter, die 4 Jahre älter ist, etwas erlaubt hat, was ich ihm nicht erlauben konnte. Und dass ich mich nicht nach dem Prinzip der Fairness in der Erziehung habe leiten lassen, sondern nach der Frage, was kann mein Sohn, was kann mein Kind, wo ist es möglicherweise überfordert? Was kann ich ihm zutrauen? Wo braucht es noch Hilfe? Liebe hat völlig andere Prinzipien, völlig andere Kriterien. Wer seine Kinder nach dem Prinzip der Fairness erzieht, wird zu anderen Ergebnissen kommen, wird sich anders verhalten als derjenige, der seine Kinder nach dem Prinzip der Liebe erzieht. Liebe fragt immer danach, was ist das Beste? Liebe fragt immer danach, wie kann ich dem anderen helfen, dass er den Weg ins Leben findet? Und wie kann ich ihm das Leben leicht machen? Ich habe manche Fragen an meinen Gott und an meinen Vater im Himmel. Manche Fragen. Und ich habe mit meinem Vater im Himmel gerungen über diesen Prinzip der Fairness. Aber als ich begriffen habe, dass er gar nicht fair sein will, sondern aus Liebe handelt und damit ein ganz anderes Wertesystem in mein Leben hineinbringt, konnte ich manche Dinge viel besser annehmen. Wie dieser Kollege, mit dem ich gesprochen habe, der seine Frau beerdigt hat in jungen Jahren und dem gesagt wurde, als deine Frau starb, hat Gott auch an dich gedacht. Und auf dieser Freizeit in Schweden haben wir zum Schluss gefragt, wie es denn war. Und alle, die dabei waren, haben gesagt, das war die beste Freizeit, die sie erlebt haben. Weil sie etwas anderes wertgeschätzt haben und etwas anderes erlebt haben. Weil sie Kameradschaft, Nähe, Zuwendung und was auch immer erlebt haben und gespürt haben auf dieser Freizeit. Ja, aus Prinzip Liebe. Aus dem Prinzip Liebe geht es. Ich stehe auch manchmal ein, aber es passiert uns sonst nicht. Es ist mein Missverständnis auch manchem Ärger. Aber er steht zu seiner Liebe. Und er will eigentlich, dass diese Liebe uns in unserer Erkenntnis über ihn Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hätte auch völlig anders handeln können. Wir bekommen ja erst heute so eine Ahnung davon, noch nicht mal Verständnis, eine Ahnung davon, wie groß das Universum ist und wie klein diese Erde. Wenn man davon spricht, dass es Hunderte von Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Galaxien gibt, wie viele Quadrillionen Sterne gibt es? Wie viele Planeten mögen in diesem Universum belebt sein? Und auf irgendeinem kleinen Planeten läuft die Sache schief. Da läuft sie aus dem Ruder. Da kommen so ein paar Menschen, die Gott gemacht hat und mit denen er ja oft genug gesprochen hat und denen er gesagt hat, was richtig und was falsch ist, auf die Idee, sich von Gott abzuwenden und zu sagen, wir nehmen mal soeben unser Leben selbst in die Hand. Wir probieren mal aus, ob das stimmt, was du gesagt hast, Gott. Und als das Desaster passiert ist und Adam und Eva diese Frucht gegessen hatten, da hätte Gott sehr gut im Himmel bleiben können und sagen können, was geht's mich an? Ich habe genug, worum ich mich kümmern kann. Und wenn wir uns das heute anschauen, was auf dieser Welt abgeht, und wenn man sich so mal bewusst die Geschichte der Sünde und die Folgen der Sünde vor Augen führt, dann glaube ich, muss man kein Prophet sein und man muss auch kein Spinner sein, um zu sagen, die Menschen werden in ihrer Sündhaftigkeit diesen Planeten Erde dahin führen, dass er unbewohnbar wird. Irgendwann hat Satan es geschafft, und die Schöpfung auf dieser Welt verliert ihre Existenz. Was muss Gott sich da kümmern? Was muss er da so einen Aufstand machen? Es gibt genug, worum er sich kümmern kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Augenblick, als Adam und Eva die Frucht genommen hatten, konnte Gott nicht stillsitzen. Er konnte nicht unbeteiligt bleiben. Es dauert noch einige Tage, dann feiern wir Heiligabend. Die Christenheit erinnert sich daran, dass Jesus geboren worden ist. Und das ist eben Ausdruck dafür, dass Gott nicht unbeteiligt bleiben konnte. Es hielt ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf seinem Thron zurück. Da gab es eine Triebfeder in ihm, die sagte, ich bin gefordert, ich bin gerufen. Da läuft etwas irgendwo ganz, ganz weit im Universum. Auf so einem winzig kleinen Planeten läuft etwas schief, aber die kriegen das Problem nicht in den Griff. Da muss ich hin. Und dann stand er dort an diesem Baum der Erkenntnis und hat Adam und Eva gesagt, wie es weitergehen wird und dass er das Problem lösen wird. Liebe kann nicht stillsitzen. Liebe engagiert sich. Liebe bringt sich ein. Liebe übernimmt Verantwortung in aller Freiheit, die sie dem anderen lässt. Liebe versklavt nicht, das ist ganz klar. Aber Liebe setzt sich ein. Und wenn wir über das Prinzip oder wenn wir darüber nachdenken, dass es in der Bibel dieses Prinzip gibt, im Prinzip Liebe, und Gott danach handelt, dann stellt sich doch in der zweiten Folge auch die Frage, wie gehen wir damit um und was macht das mit uns? Jesus sagt, oder vielmehr Paulus schreibt es, aber es ist ja ein Wort Gottes, dass der Heilige Geist in uns Frucht bringen möchte und dass diese Frucht des Heiligen Geistes auch darin besteht, dass wir Liebe üben. Wie ist es denn mit der Liebe in uns, in unserem Handeln? Geht es uns genauso, dass wir nicht still sitzen können? Sind wir genauso der Ansicht, dass Liebe ohne Handeln ein Nonsens ist? Wer meint, Gott nachfolgen zu können, ohne sich zu engagieren, der unterliegt doch offensichtlich, wenn man die Aussagen der Bibel nimmt, einem Trugbild. Wer meint, dass er Christ sein kann, ohne das Prinzip der Liebe zu leben, der unterliegt einer Lebenslüge. Ich möchte an dieser Stelle nicht der Gefahr erliegen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wo man sich als Christ engagieren kann. Aber ich möchte auf dieses Prinzip hinweisen. Das Prinzip Liebe bedeutet immer, sich einzusetzen und einzubringen. Liebe steht niemals abseits. Liebe sieht den anderen, so wie der Weinbergbesitzer in unserem Gleichnis. Und Liebe setzt sich möglicherweise auch einem völlig falschen Urteil und einem falschen Bild und einer falschen Bewertung aus. Aber sie sieht den Menschen und sie sieht denjenigen, der die Hilfe braucht. In diesem Zusammenhang wird für mich sehr wichtig und sehr interessant, und ich habe das an dieser Stelle schon mal gesagt und erwähnt, dass das Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi nicht die Wahrheit ist. Uns Adventisten ist die Wahrheit oft so wichtig. Und wir meinen, und ich bin damals so ausgebildet worden, vor fast 40 Jahren in meinem Studium, dass ich die Wahrheit verkünden konnte und die Wahrheit abgrenzen konnte gegen die Irrtümer, die es in der Christenheit gab. Und ich habe meinen Dienst die ersten Jahre genauso versehen. Es ging mir darum, die Wahrheit den Menschen nahezubringen. Es gibt Situationen, wo wir uns in der Gemeinde vortrefflich über die Wahrheit unterhalten und auch streiten können. Aber Jesus sagt etwas anderes über die Gemeinde. Und er spricht wieder vom Prinzip der Liebe. Johannes Kapitel 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, dass man im Namen der Wahrheit töten kann? Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre vielen, vielen Gesetze und Regeln um die Bibel herum gefunden haben und definiert haben? Die sind doch nicht, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft kamen, hingegangen und haben gesagt, jetzt setzen wir uns mal zusammen, gründen einen Arbeitskreis, rufen ein paar Ausschüsse zusammen, lassen ein paar Glaubensgrundsätze definieren und dann gucken wir mal, wie wir den Menschen, die jetzt hier sind, das Leben so richtig schwer machen können. Ja, wir brauchen so ungefähr 400 Gebote für den Sabbat, Talmud, Midrasch und alles Mögliche. Das ist doch nicht der Fall gewesen. Die kamen doch aus der babylonischen Gefangenschaft in den besten Wünschen und den besten Willen. Und sie haben gesagt, das passiert uns kein zweites Mal. Wir werden das Wort Gottes behüten und bewahren. Und in ihrem Versuch, in ihrem Bemühen, das Wort Gottes zu behüten und zu bewahren, landeten sie am Kreuz. Oder besser gesagt, unterm Kreuz. Sie standen am Kreuz. Um der Wahrheit willen haben sie Jesus getötet. Die Wahrheit kann verletzen. Die Wahrheit kann ausgrenzen. Und die Wahrheit kann töten. Die Wahrheit richtet möglicherweise Scheiterhaufen auf. Im Ringen um die Wahrheit kann man dem Teufel so auf den Leim gehen, dass man sogar Gott tötet. Und deswegen sagt Jesus, das Kennzeichen seiner Gemeinde ist nicht die Wahrheit, sondern die Liebe. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, aus Prinzip Liebe. Und wenn euch das anschaut, was in 1. Korinther 13 steht, über das, was wir letztlich mitnehmen, das Einzige, was uns letztlich bleibt, worauf wir letztlich zurückgeworfen sind, abgesehen von dem Blut Jesu Christi, das ist, dass Paulus in 1. Korinther 13, Vers 8 schreibt, die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird, das Zungenreden wird aufhören und die Erkenntnis wird aufhören. Und Erkenntnis hat etwas mit Wahrheit zu tun. Denn Wahrheit strebt nach der richtigen Erkenntnis und Erkenntnis will die Wahrheit wahrnehmen und definieren. Aber Paulus sagt, all das hört auf. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen dunklen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und da ist es wieder, dieses Prinzip. Dieses Prinzip der Liebe, nach dem Gott selber lebt. Dieses Prinzip der Liebe, nach dem Gott sich eingebracht hat und einbringt nach wie vor in diese Welt und in dein und mein Leben. Dieses Prinzip der Liebe, von dem er hofft, dass es in unserem Leben greift. Von dem er wünscht, dass es uns in unserem Leben bewegt. Und von dem Jesus sagt, das ist das Kennzeichen meiner Gemeinde. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist und gegenwärtig ist. Wie gesagt, ich bin früher selber darin ausgebildet worden, im Studium die Wahrheit zu erkennen und zu begreifen. Ich habe in unseren Gemeinden in den letzten 2-3 Jahren viel, viel Ringen um die Wahrheit und Verletzungen wegen der Wahrheit und um der Wahrheit willen gehört und erlebt. Und ich glaube nicht, dass das Gott eine Freude ist und uns zur Ehre gereicht. Die Liebe, die langmütig ist und freundlich. Die Liebe, die nicht eifert, die nicht Mutwillen treibt und sich nicht aufbläht. Die Liebe, die sich nicht ungehörig verhält, die nicht das Ihre sucht. Die Liebe, die sich nicht erbittern lässt und das Böse nicht zurechnet. Die Liebe, die sich nicht an der Ungerechtigkeit freut, sondern an der Wahrheit. Diese Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet. Diese Liebe hat Gott uns verheißen. Für unser Leben. Ich hoffe und wünsche, dass wir das nicht nur begreifen, sondern dass diese Liebe in unserem Leben deutlich wird. In deinem und meinem, ganz persönlich. Am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Familie und hier in der Gemeinde. Das ist es, was die Welt zusammenhängt. Darum geht es, wenn Jesus dich erlöst hat und in dein Leben hineingekommen ist. Wenn er dich angesprochen hat und du eine Beziehung zu ihm leben willst. Genau um diese Liebe. Die schenke uns der Herr. Amen.